Freunde, willkommen zum Calisthenics Podcast. Heute ist der Theo Necker mit am Start. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht eher unter dem Namen Mindset of Theo, denn er hat einen riesengroßen Instagram-Kanal mit über 1,1 Millionen Follower. Es ist ein Deutscher, der macht zwar seinen Content primär auf Englisch, ist aber ein Deutscher, der für den ein oder anderen vielleicht sogar den Traum lebt, denn er hat einen unglaublich stabilen Körper, hat ein krasses Skill-Level im Handstand, er ist super beweglich, macht Yoga, auch im Calisthenics hat er ein sehr, sehr gutes Skill-Level und trainiert da primär mit dem eigenen Körpergewicht, reist eigentlich durch die ganze Welt, ist an den schönsten Spots, ist immer da, wo es warm ist, hat coole Kooperationspartner und hängt in den schönsten Hotels ab. Und wir haben mal so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, weil zum einen haben wir über das Training gesprochen, wir haben über Mindset gesprochen, aber was mich eben interessiert hat, was sind denn die Schattenseiten von diesem, sag ich mal, auf den ersten Blick richtig geilen Lifestyle, weil wenn man sein Instagram anschaut, direkt hier unter der Folge auch verlinkt, schaut es gerne mal an, dann könnt ihr euch da ein besseres Bild dazu machen. Wenn ihr euch da drauf schaut oder wenn ihr drauf schaut, dann seht ihr, ey, einfach krasser Lifestyle etc. pp. Aber ich wollte wissen, was sind die Schattenseiten, was treibt ihn denn an, die ganze Zeit auch unterwegs zu sein? Da tickt ja auch jeder ein bisschen anders und dementsprechend ist es eine hammergeile Folge geworden, weil wir wirklich ziemlich tief auch gegangen sind und coole Sachen erfahren haben, die man vielleicht so nicht über ihn kennt. Unter anderem, dass er eigentlich gar nicht wirklich Theo heißt, sondern sogar noch einen anderen Namen hatte in seinem ersten Leben, nenne ich es jetzt mal. Das möchte ich verraten, viel mehr möchte ich aber nicht verraten. Deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Diese Episode wird dir präsentiert von Pull Up & Dip. Das ist ein innovatives Unternehmen, das seit 2016 hochwertiges Zubehör für das Training mit dem eigenen Körpergewicht entwickelt und produziert. Die Marke wurde aus der Idee geboren, eine mobile Klimmzugstange zu schaffen, die flexibles Training überall ermöglicht. Das ist die Pull-Up & Dip-Stange, da kann man Klimmzüge daran machen, dann die Stange um 180 Grad drehen und hat dann einen portablen Dip-Barren, was das ganze Training sehr ganzheitlich gestaltet, aber auch vielfältig und flexibel. Die Mission von Pull-Up & Dip ist es, den SportlerInnen weltweit ein 100% flexibles und unabhängiges Training zu ermöglichen und das an jedem Ort und zu jeder Zeit, also genau den Calisthenics-Aspekt, den den Sport so ausmacht. Sie bieten eine Vielzahl an Produkten, darunter Klimmzugstangen, Widerstandsbänder, Ringe, Chalk, ganz wichtig für jeden von euch, Liegestützgriffe und vieles mehr. Zu den neuesten Produkten gehört einfach ein dynamischer Trainingsgriff und verschiedene Bundles, wo ein ganzes Paket an nützlichen Equipment zu dir kommt. Das heißt, sie haben sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht, was braucht man alles, wenn man mit Calisthenics, mit dem eigenen Körpergewicht anfangen möchte zu trainieren, was braucht man da an sinnvollem Equipment und hat das dann alles zusammen in ein Bundle gepackt, um dann direkt gesammelt das Richtige für zu Hause zu haben. Die Produkte von Pull-Up & Dips sind einfach auch bekannt für ihre Premium-Qualität, denn das komplette Produktteam steckt einfach super viel Zeit und Energie in die Entwicklung von neuen und innovativen Trainingsequipment. Hier ist das Ziel, es immer ein Stückchen besser zu machen. Zum Beispiel der Dip-Belt mit Schutzkappen fürs T-Shirt. Der ein oder andere kennt es vielleicht, wenn man den Karabiner des Dip-Belts schließt vor dem Körper, ist immer ein bisschen T-Shirt mit in dem Karabiner. Somit haben die ganzen T-Shirts oftmals Löcher und um das eben zu vermeiden, haben sie jetzt eine Schutzkappe da integriert, damit das eben nicht mehr vorfällt. Die Marke hat bereits über 500.000, also eine halbe Million zufriedene Kunden, Kundinnen in über 70 Ländern und ist bekannt für ihren hervorragenden Kundenservice, weil man bekommt auch bis zu 5 Jahre Garantie. Also, wenn ihr euer Calisthenics aufs nächste Level bringen wollt, schaut euch einfach mal unbedingt die Produkte von Pull-Up & Dip an. Ihr findet sie auf pullup-dip.de und wenn ihr den Rabattcode PODCAST10, also PODCAST10, wichtig dabei, ganzen Buchstaben groß geschrieben, 10 zusätzlich verwendet, bekommt ihr sogar 10% auf eure erste Bestellung. Also, worauf wartet ihr noch? Bestellt euch jetzt gerne eure Klimmzugstange, Ringe, irgendein anderes Zubehör, und startet richtig, richtig durch mit Pull-Up and Dip. Wir verwenden das Equipment bei uns im Gym ebenso und bei uns noch nie etwas kaputt gegangen. Deswegen kann ich das zu 100% empfehlen. Plus, wir arbeiten mit der Marke schon sehr lange zusammen. Vielleicht weiß es der ein oder andere auch schon. Und genau aus diesem Grund bin ich da sehr dankbar für diese super Zusammenarbeit. Und ja, wünsche euch jetzt viel Spaß im Training. Servus Theo, herzlich willkommen im Calisthenics Podcast. So wie es bei dir aussieht, ist es extrem warm. Also du bist nicht in Deutschland, so wie es aussieht. Wo treibst du dich rum?
Hi, grüß dich Felix. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerade in Sri Lanka, an der Südküste in Ahangama. Wir haben ungefähr 31 Grad und ja, es ist bestes Wetter. Ich glaube, ein bisschen schöner als bei euch daheim, aber ja, danke für die Einladung.
Voll. Bei uns hat es jetzt gerade so 6, 7 Grad ungefähr, es ist bewölkt, also da bin ich jetzt schon ein bisschen neidisch, weil mir reicht es langsam mit Winter, das heißt, der Sommer kann auf jeden Fall lange, oder der Sommer kann langsam losgehen. Du, so wie es aussieht, bist eigentlich immer im Sommer unterwegs, oder? Generell, wo wohnst du denn eigentlich oder wie ist dein Lifestyle aktuell?
Ja, also ich bin in Deutschland gemeldet. Ich habe da aber keine Bleibe mehr. Ich habe mehr oder weniger alles verkauft und aufgegeben. Okay. Wenn ich mal zu Hause bin für ein, zwei Monate, besuche ich entweder meine Mutter oder meine Schwester und komme da dann auf der Couch unter. Aber den Winter verbringe ich meistens irgendwo in Südostasien. Ich war jetzt gerade erst in Thailand für 2 Monate. Jetzt bin ich 1 Monat in Sri Lanka. Und danach gehe ich noch nach Bali. Also ich versuche mal so Dezember bis April irgendwie immer in Asien unterwegs zu sein. Meinen Sommer verbringe ich meistens irgendwo in Europa. Portugal, Österreich, Schweiz. Ich bin gerne in den Bergen unterwegs. Mhm. Ich habe auch noch ein, zwei Kontakte Richtung Karibik, wo ich dann meistens im Herbst bin, aber ich versuche das irgendwie immer alles variabel zu halten und dann so anzupassen, wie der Flow mich gerade irgendwie trägt.
Krass. Wie entscheidest du, wo du quasi als nächstes auch hingehst? Also jetzt klar, wenn es da, wo es warm ist irgendwo, aber dann auch im Sommer hier, sag ich mal, in Europa, wie, ja?
Ja, also es ist meistens verbunden mit Arbeit.
Okay.
Ich habe Kooperationen in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Resorts, Hotels oder auch Freunden, die irgendwelche Studios haben. Und da hoste ich dann irgendwelche Workshops oder wie gesagt, ich arbeite für Hotels. Das ist dann schon irgendwie vorweg abgesprochen, dass ich im August zum Beispiel für 3 Wochen in Österreich bin. Und darum richte ich dann so ein bisschen meine Pläne, dass ich die Schweiz irgendwie dann davor oder danach noch mitnehme, versuche da irgendwelche Workshops zu machen. Also ist immer alles so ein Dreivierteljahr bis Jahr voraus geplant und dann weiß ich ungefähr, wo ich sein werde.
Na krass. Und was genau machst du für die Hotels dann oder wie sieht dann da die Arbeit aus? Bist du dann da als Trainer oder als, ja, was machst du da?
Es sind unterschiedliche Sachen, um dir mal 2 Beispiele zu nennen. Also was ich in der Karibik mache, ist, ich arbeite da einfach als Yogalehrer. Mhm. Die fliegen, in Anführungsstrichen, Bekannte oder bekannte Gesichter fliegen dir ein und ich gebe dann einfach morgens und abends Yogastunden für die Gäste im Resort. Bin so ein bisschen Ansprechpartner und Entertainer, habe eine gute Zeit mit denen und dafür kriege ich halt Kost und Logis. Das ist so ein Austausch. Was Ähnliches mache ich jetzt hier in Sri Lanka nächste Woche. Habe ich gerade einen neuen Deal mit einem neuen Resort klargemacht. Und ansonsten, was ich dann mehr in Europa mache mit dem Hotel, wo ich da zusammenarbeite, das Alois in Österreich, da hoste ich meine eigenen Retreats. Das heißt, die geben uns praktisch die Räumlichkeiten. Und ich komme da einfach hin, bringe 10, 15 Leute mit, je nachdem, wie groß die Gruppe sein soll. Und dann begleite ich praktisch meine Gruppe 1 Woche lang, 10 Tage, wie wir Lust haben, durch eine Retreat-Woche, wo wir halt viel auch Calisthenics, Yoga, Movement, Handstand machen, aber viel in den Bergen unterwegs sind, in der Natur. Wir machen verschiedene Wanderungen, gehen hoch zum Gletscher, besichtigen die Eishöhle. Also ist dann mehr so eine Adventure-Woche. Mhm. Und das Hotel profitiert natürlich, weil ich Leute damit hinbringe, die dann auch für Unterkunft und Essen zahlen. Ich habe die Möglichkeit, dass die Leute sofort versorgt sind. Ich muss mir nicht Gedanken machen, ob ich irgendwo einen Koch finde oder sowas. Und ja, so organisiere ich dann eben coole Wochen für meine Community und für meine Follower, die gerne Zeit mit mir verbringen wollen.
Sehr geil. Richtig cool. Wir haben bei uns einmal auch für so ein paar Kunden von uns gehen wir regelmäßig oder 1-2 Mal im Jahr auch nach Portugal. Das steht im Mai an. Das ist so ein bisschen ähnlich. Und ich habe jetzt eine Sache auch im November in Österreich, auch in einem Hotel, so eine Calisthenics-Woche. Da wäre jetzt meine persönliche Frage mal, gehst du aktiv auf die Leute zu oder kommen die auf dich mittlerweile? Wenn du eigentlich dein ganzes, ja, das ganze Jahr eigentlich ja schon verplanst, sozusagen.
Was man hier trennen muss, ist, ich bin einerseits Teacher, Coach, Mentor, aber andererseits bin ich auch irgendwo Influencer. Ja, also ich verdiene mein Geld nicht ausschließlich mit Face-to-Face-Aktionen wie Retreats oder Workshops, sondern ich mache halt auch online, habe ich Einkommensströme. Ja. Das heißt, ich bin nicht zwingend darauf angewiesen, jeden Monat irgendwo einen Retreat oder Workshop zu halten. Das heißt, es ist relativ begrenzt auf 3 bis 4 Termine im Jahr. Und das ist aktuell auch nochmal begrenzt eher auf den Inner Circle. Also Leute, die schon seit 2, 3 Jahren mit mir trainieren, die mich irgendwie privat schon kennen, die lade ich dann praktisch in das Hotel ein und ich sage, hey, wir machen uns hier eine coole Woche. Wir kennen uns alle schon irgendwo untereinander und wir versuchen einfach zusammen zu wachsen. Da bewerbe ich das dann über meine E-Mails oder über meine WhatsApp-Kontakte. Und wenn es dann ein größerer Workshop ist, zum Beispiel den ich jetzt in der Schweiz im Juni geben werde, das promote ich dann auch einfach über meine Kanäle, Instagram, Newsletter etc., wo ich dann halt neue Leute dazu hole. Aber meistens ist es, dass ich halt einfach irgendwo eine Art Promo mache, die Leute darauf reagieren und dann ist halt first come, first serve. Je nachdem, wer sich zuerst angemeldet hat, dann eben vorbei.
Mega. Ja, sau cool. Das ist auf jeden Fall eine gute Art und Weise, viel zu sehen, dabei noch Geld zu verdienen und sich eigentlich raussuchen zu können, wo man sich aufhält. Sagen wir es mal so. Das ist ja echt cool.
Ja.
Wir müssen die Leute jetzt mal ein bisschen mitnehmen, was genau machst du sportlich eigentlich? Du hast jetzt gesagt, du bist Yoga-Teacher, da machst du auch Calisthenics, also du machst sehr viel. Wie würdest du die Sportart beschreiben, die du selber machst, beziehungsweise worauf liegen die Schwerpunkte bei dir?
Ja, ich würde mich selbst als Movement-Teacher oder Movement-Practitioner bezeichnen. Mhm. Alles, was mit dem eigenen Körpergewicht irgendwie zusammenhängt und mit Akrobatik verbunden ist, hat mich immer fasziniert. Vielleicht um meine Story so ein bisschen zu erklären. Ich habe 17 Jahre lang Fußball gespielt, von 4 bis 21. War schnell, hatte starke Beine, war ausdauernd, aber relativ schwach im Oberkörper. Ich war super verkürzt und ich hatte keinen Skill.
Okay.
Und ich glaube, das war so mit 14, 15, dass ich dann angefangen habe, Parcours zu machen. Einfach, um auch ein bisschen meinen Oberkörper mit einzubinden und mich abrollen zu können, wenn mich beim Fußball jemand fault, einfach so ein bisschen dynamischer zu werden, ein bisschen die Arme mit einzubauen. Und relativ schnell habe ich dann gemerkt, ich finde es langweilig, über die Garagen hochzuklettern. Ich feiere so irgendwie einen Backflip von der Garage zu machen. Also wie lerne ich jetzt Saltos? Dann habe ich mich mit ein paar Freunden zusammengetan, sind wir ins Trampolinhaus gefahren, ins Schwimmbad und wir haben einfach versucht, vom Sprungturm irgendwie Backflip zu lernen. Hat relativ gut geklappt. Ich glaube, so mit 15, 16 war ich dann schon so an 4, 5 Flips irgendwie ganz gut dran. Und dann habe ich den Shift vom Parcours weggekriegt zu Tricking. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Tricking, schon mal gehört?
Ja, aber könntest du für, sag mal, alle anderen quasi die Unterschiede erklären?
Ja, Tricking ist ziemlich cool. Du musst dir vorstellen, du machst eine Fusion aus Bodentun und Martial Arts. Also Parcours, ich will von A nach B möglichst effizient kommen, ich klettere über irgendwelche Hindernisse. Und Tricking ist, du bist einfach nur auf einer Wiese oder auf irgendeinem Gymboden oder sowas, der ein bisschen bounced, das ist angenehmer für deine Knöchel. Und dann versuchst du möglichst viele Saltos, Schrauben und Tritte in einer Kombo zu verbinden. Also diese alten Bruce Lee, Jackie Chan Movies, okay, irgendwelche Stunts. Dann habe ich das eine Zeit lang gemacht, ich glaube so bis ich 17, 18 war, und dann habe ich gemerkt, ich trainiere immer noch nur meine Beine, genau wie beim Fußball, ich muss irgendwie den Switch schaffen. Dann habe ich mit Breakdance angefangen, wo du sehr viel mehr deine Schultern, deine Arme mit einbaust und halt auch verschiedene Bewegungen hast, wo du über Kopf bist, im Handstand. Und habe dann gemerkt, okay, ich muss auch irgendwie beweglich werden. Das war so der Shift, wo ich es geschafft habe, von nur rein dynamischen, explosionsartigen Bewegungen auch mehr zu flexiblen Sachen zu kommen. Und ja, die ersten Interaktionen mit Sachen auf den Händen und über Kopf gehen etc. Und habe dann gemerkt, okay, ich zerstöre meine Handgelenke, ich zerstöre meine Schultern. Breakdance ist sehr, sehr hart. Mhm. Speziell, wenn du noch nicht den Level erreicht hast, dass du alle Moves perfekt demonstrieren kannst, sondern auch auf der Reise dahin bist, dann ist es wirklich sehr, sehr hart für deinen Körper. Dann bin ich mehr zu Capoeira übergegangen, was sehr weich ist, so ein brasilianischer Kampftanz. Das haben die Sklavenarbeiter damals dann auf den Baumwollfeldern gemacht, um praktisch eine Verteidigungstechnik zu entwickeln, ohne dass die dabei erwischt werden, dass sie trainieren. Weil die durften nicht trainieren und dann haben sie gesagt, dass unsere Kultur, wir tanzen nur und aus diesem Tanz kommen dann halt Kicke und Schläge und Ausweichmanöver, ziemlich cool. Ich lieb Capoeira, super gute Praxis. Und das ist dann übergeschwungen zu Soft Acrobatics, wie du einfach nur verschiedene Ratschläge machst und Bogengänge und dich rollst und einfach nur Kontrolle über deinen Körper bekommst. Bis ich dann 2020 meine erste Yogalehrerausbildung gemacht habe, einfach um eine Lizenz zu haben, um offiziell das, was ich alles gelernt habe in den letzten 10 Jahren, auch irgendwo präsentieren zu können und sagen zu können, hey, ich bin Professional, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe dann eine zweite Yogalehrerausbildung gemacht im letzten Jahr. Acro-Yoga gehört dazu, also Partnerakrobatik. Ich war eine Zeit lang Klippenspringen, Klettern, Bouldern, Handstandartistik sowieso, Calisthenics ist, würde ich sagen, so die Foundation fürs grundsätzliche Kraftpaket, einfach nur um stark genug im Oberkörper zu sein, um das alles performen zu können. Und deswegen würde ich mich als Movement-Teacher bezeichnen, weil ich einfach so die Cherries aus allen Bereichen nehme, die für mich irgendwo Sinn ergeben und wie so ein Zahnrad ineinander greifen können. Also ein Balletttänzer und ein Kampfsportler haben super viel gemeinsam. Sie wissen es nur nicht. Sie machen die gleichen Schritte, sondern die gleichen Bewegungsabläufe. Sieht nur anders aus.
Ja.
Und dadurch, dass ich halt verschiedene Themen so antesten konnte und überall immer 2-3 Jahre in den Bereichen unterwegs war, glaube ich, dass ich ein ziemlich gutes Allgemeinwissen über Bewegung habe und das jetzt einfach versuche, meinen Schülern und den Leuten, die daran Interesse haben, ja, weiter mit auf den Weg zu gehen.
Ultra cool. Aber finde ich sehr gut, dass du das auch so sagst, dass Calisthenics die Basis für die Kraft ist, damit du überhaupt in der Lage bist, alle anderen Sachen auch richtig geil zu machen. Also muss man wahrscheinlich nicht unbedingt, aber das wird einem deutlich leichter fallen, wenn man eine gute Kraftbasis hat. Da komme ich gleich zur nächsten Frage. Wie sieht denn generell jetzt ein Training bei dir aus oder so eine Trainingswoche? Bist du da, sag ich mal, sehr klassisch strukturiert nach Trainingsplan, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Oder wie sieht das Ganze bei dir aus?
Ja, ich würde sagen, mein Training ist nicht optimiert auf, ich möchte möglichst schnell Progress machen oder ich möchte die beste Performance abliefern, sondern es ist mein Leben, es ist meine Passion. Ich trainiere jeden Tag, ich habe keine Rest-Days und ich trainiere auch, wenn ich Muskelkater habe und wahrscheinlich ist meine Ernährung auch nicht 100% abgestimmt zu allem, aber ich fühle mich einfach gut und das ist das, was ich den ganzen Tag machen will, weil ich es liebe. Morgens habe ich meistens eine Soft-Movement- oder Yoga-Meditations-Session, die geht meistens so 45 Minuten, 60 Minuten, wo ich einfach versuche, meinen Körper ein bisschen zu mobilisieren, warm zu machen, mich gut zu fühlen. Das ist die erste Session, die ich habe. Dann habe ich meistens am Tag irgendwo eine intensivere Session. Es könnte Calisthenics sein oder einfach nur Handbalancing oder vielleicht auch Parkour oder einfach ein paar Flips üben, ein bisschen Breakdance, dass ich Intensität habe und mein Körper gefordert wird. Meistens habe ich abends dann irgendwo noch eine Chill-Session, wo ich mich mit Freunden treffe, wo wir dann zum Beispiel Partnerakrobatik machen, Acro-Yoga oder ich mache da irgendwelche Flow-Moves, Animal-Moves, einfach um mich nochmal ein bisschen zu bewegen. Also ich würde sagen, ich habe am Tag so 2,5-3 Stunden Bewegung irgendwo intus und das strukturiere ich so, wie ich Lust und Laune habe. Jetzt hier in Sri Lanka haben wir zum Beispiel nicht so die krasseste Community. Vorher in Thailand auf Koh Phangan war das anders. Da habe ich in einem Gym Xantiva viel mit Leuten trainiert, wo Calisthenics super populär ist. Also jeder Dritte konnte einfach einen Full Planche. Das ist krass, was ist das? Was ist für eine geile Community hier? Und da habe ich natürlich sehr, sehr viel mehr Kraft trainiert als jetzt gerade. Jetzt konzentriere ich mich viel auf Handstand, weil das kann man sehr gut alleine trainieren, ohne dass man dafür irgendwie Push von anderen oder Community braucht, sondern du hast deinen Fokus wirklich nur auf eine Sache. Und so shiftet dann praktisch immer mein Fokus, je nachdem, wo ich mich gerade befinde und welche Leute ich um mich herum habe.
Cool. Und hast du da in einzelnen Bereichen oder generell, sag ich mal, Mentoren oder Coaches, die dir mit oder was noch mitgeben? Oder ist es durch das, dass du eben permanent, sag ich mal, in einem Umfeld bist, wo sehr viele starke, inspirierende Leute sind, sag ich mal, durch den Austausch und weil man mit denen gemeinsam trainiert, dadurch immer wieder auf ein neues Level kommt, ist das oder wo holst du die Inspiration so für die neuen Sachen auch her? Ja.
Ja, 100% zweiteres, was du gesagt hast.
Okay.
Es ist unglaublich, was dein Umfeld für eine Auswirkung auf deinen Progress haben kann, wenn du die richtigen Leute um dich herum hast. Ich habe August bis November, Dezember habe ich in Deutschland verbracht. Da habe ich meine Mutter besucht und war ein bisschen länger da. Und ich komme aus einer kleinen Stadt Minden. Ich glaube, 80.000 Einwohner haben wir. Und da bin ich in meinem Gym angemeldet. Ich habe 2, 3 inspirierende Leute um mich herum, aber das war es dann auch. Es ist draußen kalt und dunkel. Du gehst da hin, machst deine Sets und Raps, aber du kommst nicht so wirklich voran. Und in dem Moment, wo du raus in die Welt gehst und du kommst in dieses Gym auf Koh Phangan und einfach jeder um dich rum ist krass. Also die Sessions, wir haben krass laute Musik an, so wie man das bei YouTube kennt, wenn irgendwo, keine Ahnung, New York City, irgendwelche Leute krasse Sachen machen. Also dieser Push, den du bekommst und diese Inspiration ist einfach, du levelst viel krasser ab. Die Zeit fehlt nicht. Es ist wie bei Dragon Ball Z gibt es auch hier Raum von Geist und Zeit, wo die einen Tag da reingehen und das ist dann wie ein Jahr. Und so ist praktisch Koh Phangan für mich. Wenn ich einmal die Leute trainiere, ist eine Woche wie ein Jahr.
Gibt es nicht sogar, wo ist das? Die Time Chamber? Ja. Ist doch ähnlich. Das ist auf Bali, oder wo ist das? Okay.
Ja, Bali.
Auch mal, weil da waren auch mal ein paar so Calisthenics
Wettkampfathleten, die sich da irgendwie für einen gewissen Zeitraum eingebucht hatten, und das habe ich da auf Social Media immer verfolgt, weil die Jungs dann eben, es waren ein paar Franzosen, die waren dann eben bei uns in Deutschland, hier eben bei der Weltmeisterschaft, und dann war jeder so, hat jeder so geguckt, so okay, welche Werte hauen die raus, nachdem sie da wirklich Trainingslager eigentlich schon gemacht haben in einem Sport, der noch nicht so professionell ist, dass man komplett davon leben kann, aber eben auch durch Social Media und so weiter das Ganze natürlich ermöglicht wird, aber richtig geil. Und wie bist du dann selber zum Coachen selbst gekommen, durch auch vielleicht durch die Situation, dass Leute gesehen haben, ey, der sieht krass aus, kann krasse Sachen, den frage ich jetzt einfach mal, wie bin ich da dazugekommen oder wie kam das bei dir so?
Ich war ein Coach oder ein Teacher. Ich bevorzuge den Begriff Teacher irgendwie, aber ich war Mentor, Teacher, Coach schon bevor ich in Anführungsstrichen relativ bekannt war oder bevor ich einen Namen hatte. Ich glaube, du wirst dann sehr gut in einer Sache, wenn du sie wem anders erklären musst. Mhm. Also in dem Moment, wo ich selbst verstanden habe, wie ich einen Handstand lerne, ist das cool. Aber in dem Moment, wo ich es 5 anderen Menschen erklären muss, muss ich auch deren Fehler irgendwo verstehen und ich muss Lösungen dafür finden. Und dann verstehe ich einen Handstand nochmal viel, viel besser auf einer ganz anderen Ebene. Also je mehr du anderen Leuten praktisch dein Wissen mitgibst, desto mehr bekommst du von denen noch wieder zurück. Es hat angefangen, dass ich 2014, 15 angefangen habe zu unterrichten. Da war die große Flüchtlingswelle und dann habe ich in Jugendhäusern Flüchtlinge aus Albanien und Syrien, Afghanistan einfach so ein bisschen Sport beigebracht, sie konnten kein Wort Deutsch, dann habe ich irgendwie versucht, denen zu zeigen, wie sie ein Rad schlagen und wie sie verschiedene Sachen machen, und da habe ich erstmal gemerkt, wie wichtig es eigentlich ist, als Coach gute Formulierungen zu haben, also die richtigen Hints mit deinem verbalen Mundwerk geben zu können, dass sie genau wissen, was sie machen müssen, und das war da mir praktisch genommen. Ich konnte das nur mit Vormachen, Zeigen irgendwie erklären, und von da aus ist dann weitergegangen, dass ich kleine Breakdance-Gruppen unterrichtet habe. Dann hatte ich meine ersten One-on-One-Clients, dann wollten Leute auch mal flexibler werden. Das hat dann mit Yoga gut funktioniert, bis ich meine ersten Workshops hatte. Und nach ist dann einfach alles ein bisschen größer geworden. Aber es hat eigentlich damit angefangen, dass ich irgendwo versucht habe, anderen Kindern oder Jugendlichen, die praktisch ein bisschen hilflos waren, versucht habe, irgendwas mitzugeben, was mir Freude bereitet hat. Also es kam aus einer Passion heraus.
Mhm. Cool. Und da, also wie kann man sich es jetzt vorstellen, weil du sagst, jetzt bist du bei den ganzen Retreats, Workshops und so weiter, aber betreust du Leute auch komplett online sozusagen? Oder wie arbeitest du in diesem Bereich? Weil so wie es jetzt rausgehört, das ist nur ein Bereich von dem, was du beruflich auch machst. Welcher Stellenwert hat das und wie ist das so aufgebaut? Weil wir coachen ja auch sehr, sehr viel, deswegen ist es immer ultra interessant, sich mit der gleichen Leuten auszutauschen.
Also ich würde sagen, in der heutigen Zeit ist One-on-One oder In-Person, Workshop, Retreats, ist absoluter Luxus. Mhm. Weil du hast die Möglichkeit, face-to-face Leuten in Real-Time was beizubringen. Und ich genieße es auch extrem, weil du dann einfach sofort die Mimik siehst, wenn dann auch ein Erfolgserlebnis da ist. Und wenn du einfach 24, 48, 72 Stunden mit Menschen Stück an Stück verbringst und wirklich denen auch Mehrwert geben kannst, einfach nur über die Position oder den Trick, den die lernen wollen, hinaus, verbindest du einfach ganz anders miteinander. Du hast eine andere Verbindung, was ich sehr zu schätzen weiß und was ich auch sehr genieße. Ich würde aber sagen, dass mein Online-Business einen höheren, größeren Fokus hat, einfach aus dem Grund, weil ich bin am Reisen. Mhm. Und wenn jemand wirklich dedicated mit Entschlossenheit was lernen möchte, dann muss ich ihn einfach länger sehen als nur 2-3 Tage. Und die Coachings, die ich anbiete, ist One-on-One. Da habe ich aber maximal immer nur 3 Spots zur Verfügung und ich teache zwischen 3 bis 6 Monaten. Also 3 Monate ist das Minimum. Alles weniger mache ich nicht, weil
das ist kein Progress.
Länger als 6 Monate möchte ich nicht machen, weil die Person verändert sich, das Leben verändert sich, mein Leben verändert sich. Du weißt nicht, was in 6 Monaten ist. Dann kann man immer noch mal schauen, möchte man verlängern oder nicht. Aber 6 Monate ist das Maximum, was ich mache. Und da geht es dann immer darum, was die Person lernen möchte. Ist es Flexibilität? Ist es mehr Skill? Ist es einfach nur Selbstvertrauen aufbauen? Also ich gehe auch ein bisschen in die Richtung Mindset-Coaching, deswegen ist es Mindset auf Theo und nicht Movement auf Theo. Mhm. Und verschiedene Sachen, die ich dann einfach über die Monate mit den Personen ausarbeite. Ich habe Kleingruppentraining, das ist dann meistens so ausgelegt, okay, wir kriegen deinen Handstand von der Wand, damit du 5 Sekunden frei halten kannst innerhalb von 4 Wochen. Wir sind 10 Leute, hier ist der Trainingsplan, ich gebe dir Feedback, das ist ein anderes Modell. Und ich habe eine App, die Movement Mastery App, was so gesehen das Low-Ticket-Angebot ist, das ich habe, wo du dich einfach monatlich einbuchen kannst. Und da trainiere oder da bringe ich dir praktisch bei, wie du akrobatische Skills von Null auf lernst. Also erstmal die Movement Fundamentals, wie kontrolliere ich meinen Körper, was ist Balance, wie entwickle ich Schnellkraft etc. Und dann ist es darauf ausgelegt, dass du in verschiedenen Programmen praktisch einen Radschlag lernst, einen Flickflack, einen Handstand, einen Backflip, also die verschiedenen akrobatischen Elemente, die für dich interessant sind, kannst du dann rauspicken und in 2 bis 6 Wochen Programmen kannst du dann daran arbeiten. Das ist so das, wo am meisten Leute halt reingehen, Low-Ticket. Und wie gesagt, ich habe meistens so 2 bis 3 Leute, die High-Ticket mit mir für einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten. Und zwischendurch dann Mid-Ticket eben, wo ich Kleingruppen habe, so 10 bis 15 Leute, mit denen ich dann an einem Projekt für 1-3 Monate arbeite.
Okay, sehr geil. Was ist deine Zielgruppe? Weil ich habe dir ja schon geschrieben, Kai war der Initiator, zu sagen, ey, wir müssen unbedingt mal zusammen einen Podcast machen. Also Kai Pflaume für alle die, die es nicht wissen. Weil Kai ist quasi, hat bei uns Calisthenics angefangen. Also wir haben zusammen überhaupt Klimmzüge gelernt, 10 Klimmzüge gemeistert und so weiter. Jetzt arbeitet er im Handstand, jetzt ist er super viel gerade im Laufgame am Start. Und hat dann mir ein Reel von dir eben geschickt. Das war, wo du eigentlich fast schon den Split an der Wand gemacht hast quasi und dann langsam in den Handstand rein. Irgendwie so war das. Und ja. Dann kam nämlich da nämlich meine Frage auf, mit welcher Zielgruppe du arbeitest. Denn mit der Zielgruppe, mit der wir arbeiten, könnte wahrscheinlich, ist keiner so beweglich, dass er das machen könnte. Deswegen würde mich das mal interessieren, welche Leute du da primär ansprichst.
Ja, es ist unterschiedlich, ist wirklich unterschiedlich. Meine High-Ticket-One-on-One-Clients sind meistens schnell etwas älter und wollen einfach wieder Beweglichkeit über ihren Körper bekommen, sich besser fühlen, besser aussehen, einfach in Kontrolle über ihren Körper, ihr Leben irgendwo kommen. Die Leute, die in meine App kommen, sind meistens zwischen 20 und 30 und finden es cool, einfach einen Show-off-Move zu haben oder zu sagen, hey, ich möchte jetzt nicht mehr einfach nur stumpf Sit-Ups machen, sondern ich will mein Sixpack bekommen, indem ich einen Backflip mache, was auch immer. Also mehr so Studenten, würde ich sagen, deswegen halt auch Low-Ticket. Und wenn du jetzt das Thema Beweglichkeit ansprichst, also ich würde sagen, dass viele Leute den Weg zu meiner Praxis über Yoga finden, also dass sie die Kontrolle über den Körper haben, sie sind beweglich, sie können schon annähernd einen Kopfstand, Handstand und merken dann auf einmal, okay, da ist mehr, ich kann auch dynamische Sachen machen, ich kann mich länger auf meinen Händen halten, ich kann Sachen verbinden in einem Flow mit Capoeira etc. Und ich glaube, da kommen die meisten Leute praktisch auf mich zu. Das Problem ist, dieses Video, was du gesehen hast, ist das klassische, wie kriege ich meinen Handstand von der Wand weg? Also
genau.
Der Videos, die bei mir relativ easy viral gehen, weil viel Value oder viel Mehrwert in kurzer Zeit da ist und die Leute verstehen, hey, das kann ich auch, das macht Sinn. Ich lege mein Handy an der Seite, ich probiere es an der Wand aus, Erfolgserlebnis, mega geil, muss Theo folgen, er hilft mir. Also das war das Video. Und es sieht einfach nur sehr beweglich aus, weil ich schon sehr beweglich bin. Ja. Aber auch wenn du nicht so beweglich in deiner Hüfte bist, wenn du keinen Spagat kannst, kannst du trotzdem diese Technik anwenden, um einen Handstand zu lernen. Wenn ich das Video jetzt aufnehmen würde und ich würde bewusst versuchen, meine Beine nicht so weit auseinander zu machen, damit derjenige, der nicht so beweglich ist, sich damit identifizieren kann, wäre es irgendwo nicht mehr 100% authentisch.
Ja. Und man sieht auch, dass du trotzdem beweglicher bist, einfach.
Ja, das ist ja gefaked. Das wird irgendwo keinen Sinn ergeben. Aber ich muss definitiv nicht diese Beweglichkeit haben, um einen Handstand in der Form halten zu können. Einfach nur eine coole Technik, weil dein Schwerpunkt ist tiefer, wenn du deine Beine in so eine Art Split bringst. Wir nennen das Double Stack. Also du bist nicht in der Straight Line, wo dein Schwerpunkt super hoch ist und du sofort umfällst, wenn du 1 Grad aus der Center Line rauskommst. Und dann kannst du deine Beine so ein bisschen wie so Flügel nutzen, um hin und her zu balancieren und kannst viel mit deiner Hüfte arbeiten. Also Double Stack mit dem Bauch zur Wand ist in meinen Augen die einfachste Technik, um jemanden beizubringen, wie schaffe ich meine ersten 10 Sekunden Handstand.
Voll cool. Ja, das kam so ein bisschen die Frage auf dann eben. Aber so kann ich sehr, sehr cool nachvollziehen. Mega nice. Wie sieht es bei dir denn generell mit Verletzungen aus, wenn du jetzt wirklich halt so viel Sport machst oder eigentlich immer in Bewegung bist? Kriegst du das alles gut regeneriert? Du hast auch eine Knieverletzung gehabt oder immer noch und das aber nicht wirklich operieren lassen. Wie sieht es da aus an der Front?
Ja.
Weil das fragen sich ja auch immer viele. Ja? Die sagen, so, ja, ich trainiere 2-3 Mal die Woche und mir tut schon gefühlt alles weh. Aber wie macht er das, dass er das eigentlich jeden Tag 5 Stunden trainieren kann oder sich zumindest bewegt, ohne sich zu verletzen? Oder ist es überhaupt so?
Ja, ich glaube, jeder muss für sich selbst erstmal herausfinden oder entscheiden, warum mache ich das Ganze? Und das kommt so ein bisschen zu der Aussage zurück, wo ich gesagt habe, ich trainiere nicht optimal, um schnellstmöglich Fortschritt zu machen oder um krasser auszusehen, sondern ich trainiere einfach, weil es meine Passion ist. Ich liebe mich zu bewegen. Wenn ich mich nicht am Tag bewege, fehlt mir einfach irgendwas. Und ähnlich ist es auch mit meiner Regeneration oder mit Verletzungen. Ich könnte meine Verletzungen besser auskurieren. Wenn ich irgendwo, keine Ahnung, einen Knotenpunkt im Muskel habe, dann trainiere ich trotzdem einfach weiter und ich gehe nicht zum Master oder zum Physio, sondern geht schon weg, gib mir einfach 2-3 Tage, klappt von alleine. Also ich gehe damit nicht optimal um. Ich würde aber sagen, dass ich wirklich wenig Verletzungen in meinem Leben habe, die schwerwiegend sind. Ich hatte 3 Knieverletzungen. Mhm. Zweimal wurde ich operiert, Innenmeniskus war gerissen. 2015, 2018 und jetzt 2020 nochmal. Beim ersten Mal haben sie es genäht, beim zweiten Mal haben sie es auch genäht, haben aber gesagt, das Ding ist Fetzen, also pass jetzt auf, mach es nicht wieder kaputt. Ich habe es wieder kaputt gemacht. Und in der Röhre meinten sie dann, ja, okay, wir können es nicht nähen, wir können dann nichts retten, so, wir schneiden es raus. Mhm. Und dann musst du halt sehen, wie du klarkommst. Perspektive ist dann, dass ich in 10 Jahren relativ sicher Arthrose habe. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Und da es nicht eingeklemmt ist, es ist kein Korbhenkelriss oder ähnliches, wo mein Knie blockieren würde, sondern es sind einfach nur Risse am Meniskus und so ein paar Fetzen, die da rumflattern. Aber es schränkt mich nicht in meiner Bewegung ein. Ich kann trotzdem einbeinige Backflips machen, ohne Schmerzen. Also es hat ein bisschen gedauert, weil halt Narbengewebe drin ist und ich bin nicht bei 100%iger Beweglichkeit. Ich würde sagen, ich bin bei 95%. Ich kann keine Single-Leg-Pistol-Squats auf meinem linken Bein machen. Das funktioniert nicht so 100%, aber ansonsten kann ich mit dem Bein eigentlich alles machen, was ich möchte. Ich würde sagen, das ist so meine einzige Krankenakte. Ansonsten, klar, mal irgendwie Handgelenk geprellt oder Finger gebrochen, so Kleinigkeiten, aber es ist nichts, was mich irgendwie relativ lange begleitet. Und auch sonst dadurch, ich glaube, wirklich Verletzungen haben, ist eher das Problem für Leute, die wirklich sehr spezifisch an einer Sache arbeiten. Also, wenn jetzt der 100%ige Calisthenics-Athlet bist, der keine Rücksicht auf Beweglichkeit nimmt, der keinen Ausgleich hat, sondern jeden Tag nur Planche trainiert, natürlich hast du dann irgendwann Verkürzungen und deine Bizepssehne wird irgendwann entzündet sein und du kriegst Probleme. Das gehört dazu. Dadurch, dass meine Praxis sehr breit gefächert ist, ich jeden Tag Beweglichkeit mit einem baue, ich Yoga habe, ich verschiedene Schwerpunkte habe, wo ich mich darauf konzentriere, ist eigentlich mein Körper nie an einer Stelle überlastet, weil ich immer mein Training anpassen kann, dass ich dann was anderes.
Weil du so breit gefächert eigentlich trainierst, dass du alles Mögliche aus allen Winkeln abdeckst. Schulter bei dir auch generell wenig Problem oder hast du da schon mal ein Problem gehabt und so? Weil gerade auch bei den ganzen dynamischen Sachen frage ich mich oft so, okay, wenn dann ja eine Rückbeuge auf einer Hand und ich lande, dann muss mein ganzes Gewicht so kurz einmal abfangen, mehr oder weniger muss ich zum einen beweglich, stabil sein und die Kraft aufbringen können. Ja, wie ist es?
Meine Schultern sind gut, meine Schultern sind stabil, meine Schultern sind beweglich, ich kann sie gut kontrollieren, ich kann sie ansteuern, das funktioniert alles. Ich habe aber gerade durch eben Breakdance, wo ich viele Jahre einfach immer hart gepusht habe und auch viel auf die Schultern gefallen bin, etc., habe ich irgendwo kleine Wehwehchen. Ich merke es auch ab und zu, Serratus, dass da einfach so ein bisschen was, External Rotation, also es ist nicht 100% gut auf der linken Seite, linke Seite ist auch die, wo ich am Arm rumspringe, also die Seite wird immer gut belastet. Ist jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, das schränkt mich krass ein oder ich habe da immer wieder Probleme mit, sondern es kommt ab und zu 1-2 Mal im Jahr, dass ich es ein bisschen merke, okay, dann muss ich da ein bisschen Augenmerk drauf legen, aber dann ist auch wieder in Ordnung. Also ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich habe da große Probleme mit. Und gerade Yoga und Calisthenics hat das sogar, würde ich sagen, verbessert, weil durch Protraction, was du ja beim Calisthenics viel brauchst, gerade wenn du am Planche arbeitest oder auch Retraction, Frontlever etc., lernst du auch einfach diese Muskulatur richtig anzusteuern. Und wenn du dann Yoga mit einbindest und du lernst auch noch Controlled Articulated Rotations, also Full Range of Motion durch diese ganzen Bewegungen durchzugehen und das dann auch beweglich und geschmeidig zu halten, ist, glaube ich, das Beste, was du für deine Schultern machen kannst.
Absolut, weil du zum einen stark bzw. stabil wirst und gleichzeitig natürlich auch sehr, sag mal, ja, beweglich bist und auch es schaffst, in sämtlichen Gelenksstellungen dann trotzdem noch eine Stabilität aufzubringen. Das macht die Schultern am, das mögen die, sagen wir es mal so. Wann ging es bei dir eigentlich mit Social Media los, dass es so, sag ich mal so, krass eskaliert ist? Du bist jetzt bei gute Millionen Follower auf Instagram. Wie kam es dazu, beziehungsweise wann ging es da so los und gab es da so ein Reel oder irgendwas, eins, was so komplett durch die Decke gegangen ist? Oder?
Ja, ist vielleicht interessant auch für die Zuhörer, so ein bisschen kleinen Exkurs, wie funktioniert Social Media?
Ja.
Ich habe angefangen 2019 meine Brand zu gründen, Mindset of Theo. Und ich glaube, ich habe drei, vier Jahre nonstop straight jeden Tag gepostet, ohne dass viel passiert ist. Ich glaube, ich bin irgendwann so bei 7000 Followern angekommen und kam einfach nicht weiter. Mein Account war, wie er ist, und es ist nicht viel passiert. Und dann bin ich 2022 war das, im Februar, bin ich auch wieder nach Koh Phangan gegangen, nach Thailand, und habe da einen meiner Mentoren gefunden. Also ich hatte auf meinem Weg viele Mentoren. Ich hatte nicht einfach nur Glück oder irgendwas Besonderes ist passiert, sondern ich habe wirklich nach Leuten gesucht, die mir die Antworten geben können auf die Fragen, die ich habe. Mhm. Und die haben dann mir auch Ratschläge geben können, die wirklich wertvoll waren, haben mich ein bisschen länger begleiten können auf meinem Weg, um einfach mal ein paar zu nennen. Einer ist Red Radoslav. Ist ein guter Kumpel von mir aus Kanada. Der macht so ein bisschen Traditional Chinese Medicine und Qigong. Mhm. Mhm. Und der hat mir praktisch viele Tipps gegeben und Feedback für meine Reels, für meine Posts, was ich optimieren könnte, damit ich eben mehr Traffic kriege. Ein anderer ist Daniel Rama, ist ein absoluter Yoga-Guru, also wahnsinnig gut, was der in dem Feld macht. Und den hatte ich zum Beispiel für eine One-on-One-Session gebucht, als ich auf Koh Samui war, ist eine Nachbarinsel von Koh Phangan. Das war im Dezember, das Jahr davor. Und ja, ich habe einfach eine Privatstunde mit ihm gebucht, wollte so ein bisschen Forward-Folds und Backbends, ein bisschen Beweglichkeit am Oberkörper lernen. Und dann habe ich eigentlich nur 10 Minuten mit ihm mich bewegt und 50 Minuten ihn nur ausgefragt, wie er sein Leben aufgebaut hat, wie er seine Social-Media-Strategie verfolgt, und habe wirklich viel von ihm lernen können. Und den besten Tipp, den er mir da gegeben hat, ist be simple and add value. Also 4 Wörter. Dafür habe ich praktisch diese Cloud bezahlt.
Okay.
Und das war das, was ich dann umgesetzt habe. Also vorher war mein Instagram-Account, ich kann einen einarmigen Handstand an der Klippe beim Sonnenuntergang. Guck, wie toll ich bin. Und es juckt vielleicht 30 Leute, vielleicht 300 Leute, die dir ein Like geben, aber das war's. In dem Moment, wo mein Content sich verändert hat, ich erkläre dir, wie du einen einarmigen Handstand an der Klippe im Sonnenuntergang machen kannst, sind die Leute geil. Ich lerne was von ihm, ich save seine Posts, ich kommentiere, weil ich Fragen habe und mehr dazu lernen möchte. Ich teile das mit meinen Freunden, weil die da genauso von profitieren können. Also auf einmal biete ich Mehrwert. Das war praktisch der größte Switch, den ich hatte. Be simple, add value. Und danach habe ich 3 Wochen mit Red zusammen mir ein Zimmer geteilt auf Koh Phangan, und ich war jeden Tag am Meditieren, am Posten. Der hat mir immer viel Feedback gegeben, hat gesagt, hey, die Message kommt nicht richtig rüber, nutz mehr Captions, du brauchst ein Mikrofon, damit deine Stimme besser erkennbar ist, das Video ist zu lang, der Hook ist schlecht, und ich habe ganz, ganz viel Feedback von den beiden praktisch bekommen. Und dann gab es ein Video, also ich bin dann kontinuierlich gewachsen, ich glaube, ich war so bei 50.000, als ich dann Koh Phangan verlassen habe, bin ich nach Bali rübergegangen, und da hatte ich dann ein Video, wie du gerade sagst, was absolut viral ging, 25 Millionen Views oder sowas, wo ich erklärt habe, wie du auf die sichere und schnellste Art und Weise einen Backflip lernen kannst. Und das habe ich runtergebrochen in verschiedene Level. Du fängst an, erstmal nur deine Hand auf den Boden zu setzen und drumherum zu laufen. Das kann jeder Mensch sofort in seinem Wohnzimmer machen. Zweiter Step, versuch das mit 2 Schritten. Versuch es mit einem kleinen Hop. Versuch ein bisschen mehr vertikal zu werden. Und so habe ich das praktisch aufgebaut, war so ein 20-Sekunden-Clip. Leute haben es geliebt, haben es gesaved, haben es geshared, und dann habe ich die 100.000 geknackt.
Krass.
Weitere Videos in dem gleichen Stil gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, das kommt an, das ist irgendwo meine Nische, so kann ich unterrichten. Und dann ging es so Richtung 300.000, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kriege ich den Influencer-Status, jetzt weiß ich, wie ich Content kreiere, der bei den Leuten ankommt, der Mehrwert bietet, jetzt funktioniert. Dann ist es ganz so ein bisschen ins Stagnieren gekommen, bis ich dann eine weitere Nische gefunden habe, die Calm-Down-Series. Ich weiß nicht, ob du die Videos von mir gesehen hast. Ich poste dann praktisch, wie eine Person sich bitterlich langlegt, weil sie irgendwas falsch macht, möchte einen Backflip machen oder einen Ratschlag, irgendwas. Und es ist ein Lacher, also es ist ein guter Hook. Die Leute sind, oh wow, das war ja witzig. Und dann kommt das wirklich Wertvolle, wo ich halt unterrichte und sage, hey, mach nicht so, sondern mach es so und so. Und dazu habe ich immer dieses Calm-Down-Lied genommen, das ziemlich populär in der Zeit war. Und davon habe ich, keine Ahnung, 10, 15 Videos gemacht, die alle durch die Decke gingen, mehrere Millionen Views. Und dann ging mein Account immer weiter nach oben, immer weiter nach oben. Und ja, jetzt, wie du sagst, ich glaube, Anfang des Jahres habe ich die Millionen irgendwo geknackt. Aber auch als Input für die Zuhörer, irgendwann, also es geht nicht darum, wie viele Follower du bei Instagram hast. Es geht einfach nur darum, wie viel Mehrwert kannst du den Leuten bieten, die dir wirklich folgen. Ich hätte lieber 50.000 Leute, die sich wirklich genau angucken, was ich mache, und davon Mehrwert haben, als 5 Millionen Follower, die einfach nur einmal auf ich like das geklickt haben, weil du brauchst auch irgendwo die Connection. Ne? Deswegen lass dich niemals von Leuten einschüchtern oder sei irgendwie blind hinter Leuten her, nur weil sie viele Follower haben. Das sagt nicht viel über eine Person aus.
Voll gut. Wie hast du, oder das jetzt ist dann für dich generell auch so, dass du quasi immer wieder auch schauen musst, so wie, was funktioniert jetzt gerade, was, wie kann ich, keine Ahnung, das nächste Level nochmal erreichen? Ist es schon so auch Teil der großen Arbeit oder sagst du jetzt, ey, jetzt bin ich bei einer Mio angekommen, das ist jetzt eine solide Sache, jetzt reicht's oder wie ist da so das Vorgehen?
Das Gute an meinem Job ist, dass ich eigentlich keine Vorgaben habe und ich kann immer das machen, wozu ich Lust habe. Mhm. Klingt ein bisschen arrogant, aber ich würde von mir behaupten, ich habe Social Media jetzt verstanden. Ich weiß, wie ich einen Account großziehe. Und eigentlich juckt es mich nicht, ob da jetzt 1,6, 1,8, 3,5 steht. Ich brauche nicht noch mehr Follower. Für was? Das wäre nur mehr Ego-Push. Was ich eigentlich möchte, ist die Leute, die wirklich was von mir lernen wollen, die ich wirklich nah erreichen möchte, denen möchte ich Mehrwert bieten. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt den nächsten Trend zu finden oder das nächste virale Video rauszubringen, sondern es geht für mich eher darum, wie schaffe ich es, die Leute wirklich so abzuholen, dass sie aufmerksam mir zuhören. Du musst dir vorstellen, Leute sind einfach am Swipen, am Klicken, Aufmerksamkeitsspanne von 3 Sekunden und irgendwie muss ich es schaffen, dazwischen zu grätschen, dass Leute mir 30, 40, 50 Sekunden zuhören, wo ich wirklich was erkläre, wie sie ihre Körperhaltung verbessern können. Machen den ganzen Tag alles per Nix, sind super verkürzt im Oberkörper und dann erkläre ich den Spinal Waves. Wie schaffe ich es, meine Wirbelsäule wieder aufzulockern und verschiedene Bewegungen isoliert durch meine Wirbelsäule bringen zu können? Dass ich erstmal die Aufmerksamkeit von den Leuten bekomme, dass sie mir so lange zuhören. Das ist gerade für mich so ein bisschen der Trick, den ich rausfinden muss und woran ich arbeite. Diese Videos gehen nicht viral. Die werden nicht Millionen von Aufrufen haben, aber das ist okay. Für mich geht es eher darum, wie schaffe ich jetzt diese Aufmerksamkeit, die ich bekommen habe, zu nutzen, um Menschen wirklich zu helfen. Um wirklich irgendwo einen Impact zu haben, dass die Leute sagen, hey, es macht Sinn, ihm weiter zuzuhören. Ich höre mir jetzt den Podcast an, ich lese mir jetzt seinen Newsletter durch, weil diese 20 Sekunden, die ich ihm bei Instagram geschenkt habe, die waren so wertvoll, haben mein Leben verändert. Mhm. Ich will mehr davon. Das ist so aktuell meine Aufgabe, wo ich versuche einfach rauszufinden, kurzzeitig Aufmerksamkeit zu bekommen und das Ganze dann irgendwie ja, zu transformieren in hör mir länger zu, because, oder ich benutze mal englische Wörter, sorry, wenn ich im Englisch denke. Okay. Wie schaffe ich es praktisch dir dann einen Long-Term-Value irgendwo mitzugeben?
Verstehe. Also quasi auch nur so ein bisschen die, sag ich mal, Connection zur Community eigentlich zu intensivieren, kann man ja schon fast sagen. So der, cool, mega.
Ja.
Was für ein Impact hatte das generell auf deinen Sport und auf dein Leben, das komplette Social-Media-Ding? Weil ich stelle mir vor, klar, wenn du sehr, sehr viel Content produzieren musst, dann musst du ja theoretisch auch dein Training danach so ein bisschen ausrichten oder gucken, ich filme jetzt mein Training oder das, oder hat es überhaupt eine Auswirkung oder wie hat sich das verändert?
Ja. Okay, 2 Fragen. Erstens, welchen Impact hat Social Media auf mein Leben? Das zweite ist, wie gestalte ich Content bezüglich meines Trainings?
Ja.
Social Media hat einen extremen Einfluss auf mein Leben. Ich würde hier nicht in Sri Lanka sitzen und würde machen, was ich mache, wenn ich nicht Social Media hätte.
Ja.
Dadurch habe ich Kooperationen mit Hotels, dadurch kann ich jetzt nächste Woche in ein Luxus-Resort gehen, wo ich einfach nur ein bisschen Content mache und da Yoga-Classes gebe. Also das sind Sachen, die sind nur möglich dadurch, dass ich ein Name bei Social Media bin. Dadurch habe ich neue Freunde gefunden. In meinem früheren Leben, so nenne ich es mal, ich habe war Beamter und ich habe für die Behörde gearbeitet im Office.
Geil.
Und in meinem früheren Leben hatte ich andere Freundeskreise. Mein Mindset war sehr, sehr viel enger, sehr, sehr viel kleiner. Und Social Media hat es mir praktisch ermöglicht, so um jetzt ein paar Namen in der Calisthenics-Szene zu droppen, Andre Strong. Mhm. Ist nach Dubai gezogen oder Sondre Berg aus Norwegen, sind Freunde von mir. Cool. Weil ich einfach letztes Jahr einen Monat mit denen auf Bali trainiert habe und wir uns irgendwo austauschen, zusammen Content machen. Und so, also Social Media gibt ja auch einfach Connections, die so niemals möglich gewesen wären. Wäre ich immer noch in Minden, würde ich vielleicht irgendwann jemanden sehen, okay, der kann einen Tag planchen, das ist interessant und ich will es auch lernen, aber Social Media vernetzt einfach extrem und bietet mir sehr, sehr viele Optionen, die ohne das Internet einfach nicht möglich wären. Von daher ist es ein sehr, sehr wichtiger Punkt in meinem Leben. Ich bin auch sehr, sehr dankbar. Aber es ist halt auch viel Arbeit. Ne? Also wie gesagt, ich habe 3 Jahre am Stück gepostet und du musst den Skill lernen. Wie editiere ich? Wie bringe ich eine Message rüber? Wie werde ich eine Persönlichkeit? Wie spreche ich zur Kamera, wenn da steht, 1 Million Menschen schauen mir zu? Ist auch irgendwo, was deinen Charakter irgendwo nach vorne bringt. Ne? Also das ist so der eine Aspekt. Und der andere, den du jetzt gefragt hast, ist, wie beeinflusst das mein Training? Dadurch, dass es ein Fulltime-Job ist und ich auch sonntags, mittags Content kreiere oder ich das so gestalten kann, wie ich möchte, würde ich es nicht als Arbeit sehen und ich würde es auch nicht als Training sehen, sondern es ist mehr so, okay, ich habe jetzt Bock auf eine Trainingssession, ich arbeite jetzt am einarmigen Handstand. Und einfach nur, weil ich meinen eigenen Progress sehen will oder weil ich meine Fehler sehen will, filme ich das. Und auf einmal habe ich Content für eine Story. Ja, dann lade ich zum Beispiel das Video hoch und erkläre in dem Moment die 5 größten Fehler, die ich beim einarmigen Handstandtraining gemacht habe. Es bietet Mehrwert, die Leute gucken sich das an, finden es inspirierend. Okay, geil, ich engage mit Theo. Mhm. Oder dann sage ich zum Beispiel, hey, ich probiere jetzt ein neues Trainingskonzept aus, um, was weiß ich, Middle Split zu lernen. Mhm. Und dadurch, dass ich durch dieses Training gegangen bin und dadurch irgendwas gelernt habe, habe ich auf einmal neuen Content, den ich filmen kann. Das ist das Schöne daran, dass ich so breit aufgefächert bin und eigentlich keine individuelle Nische habe, die immer das Gleiche von mir sehen will, kann ich so gesehen einfach das dokumentieren, was ich mache. Mhm. Also ja. Wenn ich jetzt an den Strand gehe und Akro-Yoga trainieren möchte, zum Beispiel meine letzten Posts sind sehr, sehr Akro-Yoga-lastig. Wie massiere ich meinen Partner und löse Verspannungen? Wie balanciere ich jemanden auf meinen Füßen? Also das ist kein Content, den ein Calisthenics-Athlet oder ein Yogi je nach vorne bringen würde. Das ist einfach nur, weil das mein Leben ist und ich Bock habe, das zu dokumentieren, was ich mache.
Voll gut, cool. Du hast gerade vorhin gesagt, zum einen, du hattest ein vorheriges Leben und da ja eigentlich noch einen anderen Namen, richtig? Genau, und das würde mich mal sehr, sehr interessieren, wie quasi aus Kevin Theo wurde und warum oder woraus dann auch die Brand quasi Mindset of Theo entstanden ist, weil das ist, wahrscheinlich hängt es zusammen, oder?
Ja. Yeah, now we're talking, Butter bei den Fische, gefällt mir. Also, was ich gesagt habe, ist, es ist Mindset of Theo, es ist nicht Movement of Theo. Jeder fragt mich, warum Mindset? Warum heißt du Mindset of Theo? Was hat das mit der Brand zu tun? Du unterrichtest Yoga, du unterrichtest Flips. Wo ist da der Mindset-Charakter? Und das Ding ist, dass die Gründung von meiner Brand sehr, sehr viel mit Mindset zu tun hat und mein 5- bis 10-Jahres-Plan auch mehr in die Richtung Mindset, Philosophie etc. geht. Es geht einfach darum, dass Movement aktuell sehr, sehr leicht zu unterrichten ist, wo ich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekomme, weil es physisch ist. Leute können was damit anfangen, können es sehen. Und das war einfach der einfachste Schritt für mich, um Fuß in die Tür zu bekommen. Aber long-term ist das Mindset aus folgendem Grund. Ich war nicht dieser physisch starke, selbstbewusste Typ, der ich jetzt bin, der Millionen von Follower hat und die Welt reist, sein Ding macht und selbstbewusst einfach seinen Weg geht, sondern ich komme aus einer Vergangenheit, wo ich sehr, sehr viel einfach nur Schritte befolgt habe, speziell in meiner Familie, aber halt auch jobtechnisch. Ich keine eigene Meinung hatte, einfach wie so ein Fähnchen im Wind all das gemacht habe, was mir gesagt wurde. Bis 2019, wo ich dann gelernt habe, Nein zu sagen, das erste Mal mich für mich selbst einzusetzen, dann bin ich zu Hause rausgeflogen. Ich habe seitdem eigentlich keinen Kontakt zu meinem Vater, der mich mehr oder weniger seitdem ignoriert. Und ich hieß Kevin, oder ich heiße Kevin, mein Passport sagt Kevin Theodor Necker. Und ich hatte immer kurze Haare mein Leben lang, ich hatte nichts mit Spiritualität zu tun. Ich war, wie gesagt, am Fußball spielen und habe so ein bisschen mit Parkour und Breakdance angefangen. Mhm. Und dann war für mich irgendwann klar, so okay, ich muss jetzt Kontrolle über mein Leben bekommen, ich muss volle Verantwortung übernehmen, ich will was verändern, ich will nicht einen Job haben, der 9-to-5 etwa 40 Jahre mich langweilt, sondern ich will eine persönliche Legende haben, die ich lebe. Und ich muss eine Person sein, zu der ich selbst aufsehen würde, wo ich sage, okay, das ist ein Vorbild von mir. Von dieser Person möchte ich lernen oder ich möchte das Leben dieser Person leben. Und der erste Schritt war es, dass ich sage, okay, ich möchte mich von dieser Kevin-Identität lösen. Und Kevin, der Name ist auch ein bisschen vorbelastet. Ich weiß nicht, ob du das in Deutschland so mitkriegst, aber ist nicht der beste Name, sondern hat relativ viele negative Beispiele. Und Theo fand ich cool. Und damals, wie gesagt, war ich auch noch in einem Behördenverhältnis als Beamter. Und ich wollte das so ein bisschen trennen. Ich wollte nicht so der Typ sein, der oberkörperfrei im Internet rumläuft und den nächsten Tag irgendwo im Büro sitzt und dann irgendwelche Anträge bearbeitet. Deswegen habe ich gesagt, online bin ich jetzt Mindset of Theo. Es geht um mein Mindset. Wie ändere ich mein Leben? Wie werde ich vom unselbstbewussten, in Anführungsstrichen, Loser, der keine Verantwortung für sich selbst übernimmt, zu jemandem, der sein Leben absolut braucht? Das war dann praktisch diese Identität. Okay, ab jetzt bin ich Theo. Habe ein bisschen optischen Wandel gemacht, habe Fußball komplett sein lassen, habe mich dann nach und nach aus dem Office-Job rausgearbeitet, habe meine Weiterbildungen gemacht, habe mein Online-Business aufgebaut und so kam praktisch dieser Shift. Und es hat alles nur mit deiner inneren Einstellung zu tun. Deine äußerliche Realität ist einfach nur eine Reflexion von deiner inneren Welt, so würde ich es bezeichnen. Und das war für mich einfach der wichtigste Shift, dass ich es gelernt habe, nicht mehr in diesem Mangel zu leben oder in diesem Mangel zu denken, sondern in der Fülle. Deswegen ist es Mindset of Theo. Deswegen nenne ich, also, coole Story nebenbei. Meine Mom ist ab und zu immer noch am Struggeln, weil sie mich Kevin nennt. Aber ansonsten, alle Menschen, die seit 4 Jahren in mein Leben getreten sind, nennen mich Theo. Wenn ich über die Straße gehe in Minden und ab und zu mit Freunden unterwegs bin, auch immer ruft jemand aus meinem früheren Leben, hey Kevin, was geht ab? Können die überhaupt nicht verstehen, warum man mich Kevin nennt? Und diese Menschen von damals können gar nicht verstehen, warum ich auch immer Theo heiße, was mir kaputt ist und warum ich meine Identität. Also ist wirklich so ein Wandel in meinem Leben gewesen. Aber ja, also ich nenne das so ein bisschen meinen zweiten Geburtstag, wo ich dann wirklich angefangen habe, mein Leben so zu leben, wie es sich für mich gut anfühlt. Und seitdem wurde es eigentlich von Tag zu Tag besser.
Richtig cool. Was war so der initiale Punkt, wo du gesagt hast, jetzt sage ich auch mal nein oder jetzt verändere ich da was? Gab es da, sag ich mal, eine gewisse Situation oder weil von heute auf morgen zu sagen, ah ja, komm, ich verändere jetzt mein komplettes Leben, nenne mich anders und das ist ja auch schwierig, oder? Da ist ja meistens immer mit irgendetwas, was da.
Also der größte Punkt war, wie gesagt, das Verhältnis zu meinem Vater.
Okay.
Mich halt aber schon über Jahre oder grundsätzlich unsere Familie hat mich das sehr belastet oder ich hatte sehr viele Schwierigkeiten damit. Aber ich hatte es schwierig, als unsicherer junger Mensch sich seinem Vater gegenüber aufzulehnen, ja, wenn er selbst dominant ist. Und dafür hatte ich einfach nicht den Mumm, bis dann halt zur Situation kam, okay, let's talk Mindset. Es ist immer wertvoller oder du fängst dann eher an zu handeln, wenn der Schmerz ziemlich groß ist. Es ist wertvoller, das zu haben als eine Vision. Es gibt so eine Studie, da haben die eine Maus in so eine Röhre gepackt und haben vorne in die Röhre ein Stück Käse gelegt und haben dann getestet, wie stark die Maus an einem Band zieht, an dem sie befestigt war, um diesen Käse zu bekommen. Haben das gleiche Experiment nochmal gemacht, aber nicht mit einem Stück Käse, sondern mit Katzengeruch am anderen Ende der Röhre und wie stark die Maus dann zieht. Und sie hat stärker gezogen, wenn sie den Katzengeruch gerochen hat, als bei dem Käse. Da haben sie ein drittes Experiment gemacht mit Käse und mit Katze. Und die Maus hat genauso stark gezogen wie bei dem Experiment nur mit Katze. Und was wir daraus lernen ist, wenn der Schmerz so groß ist, dass wir einfach raus wollen aus dieser Situation, geben wir alles, was wir haben. Und ich glaube einfach, dass über die Jahre bei mir dieses Unwohlsein in dem Büro als Beamter, was überhaupt nicht meine Passion ist und in Deutschland festhängen, irgendwie nicht inspirierende Leute um mich rum haben, schwieriges Verhältnis in meiner Familie. Also das waren einfach so viele Faktoren, die über die Jahre sich angestaut haben und so groß wurden. Nicht, dass alles explodiert ist und ich von einem Tag auf den anderen gesagt habe, ich ändere jetzt meinen Namen und ich gehe nach Sri Lanka und ich lebe mein Leben. So war es nicht, sondern es sind dann halt kleine Schritte, kleine Veränderungen reingekommen, Step für Step, wo ich mich sicher gefühlt habe und habe dann halt nach und nach mir das aufgebaut. Ich habe zum Beispiel ein Sabbatjahr gemacht, wo ich meiner Chefin sehr dankbar für bin als Beamter, dass ich ein Jahr praktisch mein Geld oder mein Gehalt ansparen konnte. Habe ich gearbeitet Vollzeit, habe nur die Hälfte von meinem Gehalt bekommen und das nächste Jahr konnte ich komplett reisen und habe die andere Hälfte bekommen. Das heißt, ich war versichert. Ich war finanziell solide abgesichert, aber ich hatte die Möglichkeit, rauszugehen in die Welt, mich zu erkunden, zu verstehen, was möchte ich machen, mich weiterzubilden. Und das waren halt so kleine Steps, die ich dann nach und nach gegangen bin, einfach um mit so einer Safety-Net mir das Leben aufzubauen, was ich haben möchte. Du kannst auch cold turkey gehen und sagen, ich mach's von heute auf morgen, aber so riskant war ich einfach nicht unterwegs zu der Zeit.
Ja.
Und ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist einfach, wenn dein Pain und dein Schmerz einfach zu groß ist, dass du raus willst aus dieser Situation, dann wirst du einfach irgendwann Veränderungen anstreben. In dem Moment, wo es immer noch angenehm ist oder nur so ein bisschen nervig, du verdienst super gutes Geld und irgendwo ist auch alles ganz cool, dann wirst du nichts machen. Aber in dem Moment, wo es dich wirklich stört, fängst du einfach an, Entscheidungen zu treffen.
Weil dann bist du an dem Punkt, wo es dann im Endeffekt heißt, soll ich das jetzt noch länger über mich ergehen lassen oder verändere ich jetzt mal was? Oder die Situation ist wirklich so beschissen, dass man sagt, okay, scheiß drauf, jetzt also schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Als jetzt, deswegen muss man jetzt was reißen oder etwas verändern. Mega, mega Story, richtig cool. Das gibt dann auch nochmal so einen anderen Input oder andere Insights zu dem, wie du da auch dazu gekommen bist generell. Und dann die Brand aufgebaut, hast du dann 2019 quasi dadurch so ein bisschen mehr oder weniger, weil du jetzt im Endeffekt für dich selber angekommen bist, oder? Kann man so sagen?
Ja, es ging so ein bisschen Hand in Hand. Also ich glaube, ich habe die Brand angefangen im Frühjahr 2019 und meinen eigenen Weg dann praktisch gegangen, dass ich zu Hause raus bin, war so im Sommer. Also es ging so ein bisschen Hand in Hand, dass ich mich selbst mehr erfunden habe und dann gesagt habe, okay, ich werde mein eigenes Ding machen, ich bin jetzt zu Hause raus. Wie baue ich das Ganze auf? Und die Brand war eigentlich einfach nur ein Instagram-Account, wo ein Typ Handstand macht, jongliert, gezeigt, wie er beweglich wird, verschiedene Sachen. Und nach und nach kam dann halt immer mehr dazu, die Kooperation mit den Hotels, ein bisschen mehr Wellness zu machen, ein Mindset zu verkörpern, ein Newsletter aufzubauen. Also die Brand ist praktisch mit jedem Jahr dazu irgendwo gewachsen. Ist ähnlich wie bei euch. Ich habe am Anfang auch einfach nur angefangen, wie du sagst, Klimmzüge zu machen. Ja, und dann habe ich jetzt alles draus ausbauen. Ja. Jetzt gehen wir nach Österreich und wir machen einen Retreat mit den Leuten. Also es ist ja immer ein Prozess, der kontinuierlich weiter wächst. Und ich würde sagen, dass meine Brand bei langem noch nicht abgeschlossen ist und dass ich noch sehr, sehr viele Schritte zu gehen habe, um da zu sein, wo ich sein möchte. Aber das ist auch das Schöne, weil die Journey ist das Ziel, ne?
Ja, absolut. Absolut. Jetzt habe ich noch eine andere Frage, die auch ein bisschen schwieriger vielleicht ist, aber das wird mich einfach extrem interessieren, weil wenn ich, oder generell kann jede Person, die dein Instagram sieht, du bist an übelst krassen Orten, es ist immer geiles Wetter, du bist sehr trainiert, du hast ein hohes Skill-Level, isst gute Sachen, also lebst so ein bisschen das perfekte Leben. Aber was sind so ein bisschen die Schattenseiten von sag ich mal, dem Good Life? Oder gibt es das? Weil auch immer unterwegs zu sein, könnte ich mir vorstellen, ist einfach auch anstrengend vielleicht. Oder was würdest du, oder was sind bei dir so die Themen, wo du sagst, ey, das sehen die Leute vielleicht nicht unbedingt, mit denen struggle ich aber regelmäßig?
Also ich würde nicht sagen, dass ich struggle,
okay,
weil ich das gerne mache, aber die Downsides von diesem Lifestyle, von meinem Weg, sind definitiv da. Ich glaube, was die Mehrheit nicht versteht, ist, dass alles, was im Leben wertvoll ist oder was einen Wert hat, ist hart zu erreichen oder fordert seinen Preis. Ja, wie du sagst, ich reise bin immer an schönen Orten, ich bin in einer guten physischen Kondition, ich kann eigentlich meinen Traum leben. Und das alles kann ich nur machen, weil ich sehr, sehr viel investiere. Wie gesagt, auf einen Sonntagmorgen, ich stehe um 6 Uhr auf und ich arbeite. Ja? Also es ist nicht, dass ich ein Wochenende habe und 2 Tage dann nur surfen bin oder so, sondern ich arbeite wirklich an meinem Traum. Und dadurch, dass ich die volle Verantwortung für mich selbst übernehme und für mein Leben, habe ich die Möglichkeit, diese Sachen zu machen. Heißt aber auch, ich habe die volle Verantwortung für all die Sachen, die schief gehen. Wenn ich mir wieder mein Knie zersäbe und ich hänge irgendwo allein in den Seilen auf irgendeiner Insel, wo es keine richtige, weiß ich nicht, ärztliche Versorgung gibt oder wenn ein Tsunami kommt oder was auch immer. Ich bin für alles zu 100% verantwortlich, was auch sehr viel Druck und Stress in deinem Kopf natürlich verursacht. Was passiert, wenn mein Instagram-Account morgen futsch ist? Ja, wenn die mich bannen? Oder? Also dadurch, dass du die Möglichkeit hast, so viele schöne Sachen zu haben, ist natürlich das Risiko, krass in die Kacke zu greifen, genauso groß. Es ist immer in Balance. Du kannst nicht ein extrem geiles Leben haben und die ganzen extrem Scheißsachen von dir weisen, sondern das kommt immer in Balance. Ja? Und es ist, wie gesagt, nichts, wo ich struggle, aber es ist natürlich diese Stimme zum Beispiel im Kopf, so, oh, okay, mein Workshop ist noch nicht ausgebucht oder oh, ich habe doch wieder Schulterschmerzen, das Hotel hat abgesagt, irgendwas ist mit Covid, so, du weißt nie, was passiert und du musst halt lernen, mit dieser Stimme irgendwie umgehen zu können, deswegen ist Mindset Work wieder so wichtig. Das würde ich sagen, ist ein Downside und natürlich auch irgendwo Freunde und Kontakte. Also ich würde sagen, meine besten Freunde habe ich einfach irgendwo rundum auf der Welt verteilt. Und die zu sehen oder auch Familie zu sehen, eine Partnerschaft aufzubauen, ist natürlich nicht so einfach, wie wenn du jetzt kontinuierlich einfach irgendwo in Hamburg wohnst und du hast dein average day-to-day life. Das wäre natürlich ein bisschen einfacher, aber wie gesagt, ich struggle da nicht mit, sondern ich habe das bewusst mir so rausgesucht und ich bin damit happy. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch viele Leute stören würde oder dass halt auch viel Angst und Unsicherheit damit verbunden ist, so ein Leben zu leben, wie ich es tue.
Wenn einem dann das auch natürlich bewusst ist, dann fällt es einem auch leichter, damit umzugehen. Wenn man weiß, worauf man sich ja irgendwo einlässt und gleichzeitig hast du ja aber auch immer wieder die Möglichkeit, es auch wieder anders zu gestalten oder zu sagen, okay, jetzt bleibe ich halt auch mal länger an einem Ort, weil da bin ich irgendwo angekommen oder da gefällt es mir so gut, da habe ich die geile Base oder was weiß ich. Das hast du ja auch selber in der Hand dadurch. Ja.
Guter Punkt da vielleicht, ich bin kein Backpacker, der mit einem Rucksack jeden Tag in einem anderen Hostel unterwegs ist. Also ich habe schon meistens so 6 bis 10 Wochen habe ich den gleichen Ort, wo ich auch meine Base und meine Community habe. Also auf Sri Lanka ist es ein bisschen anders, wie gesagt, weil ich für Resorts unterwegs bin, aber gerade auf Koh Phangan, ich schließe mich da ein, 8 Wochen auf der Insel und ich weiß genau, wo ich mein Essen kriege, ich weiß genau, wo mein Gym ist, ich habe meine Kontakte, meine Freunde teilen da die gleiche Vision wie ich und es ist wirklich eine sehr, sehr gute Community und eine Base. Und wenn ich dann 3 Wochen nach Österreich gehe und für das Hotel arbeite, habe ich da auch meine Base. Also es sind eher so verschiedene Orte, wo ich mich zu Hause fühle, die ich irgendwo im Jahr ansteuere. Es ist jetzt nicht, dass ich wahllos einfach irgendwo hinreise und dann schaue, jetzt bin ich eine Woche hier, jetzt bin ich eine Woche da. Also das wird auch gar nicht funktionieren. Das ist viel zu viel Stress für deinen Körper. Du wirst keine Routine haben. Es ist schwer, irgendwie Community und Kontakte aufzubauen. Also ich bin schon immer so 1 bis 2 Monate mindestens am gleichen Ort.
Okay, das finde ich cool, weil ich hatte, mein großer Traum damals war auch, ein Online-Business aufzubauen, damit ich halt viel reisen kann. Und dann hatte ich die ersten Kunden und ein gutes Einkommen. Und das Erste, was ich gemacht habe, meine Freundin gepackt und wir waren dann irgendwie Italien, Portugal, irgendwie 6 Wochen unterwegs. Und, ja. am Ende des Tages war es für mich aber so, weil wir den Fehler in Anführungszeichen gemacht haben, dass wir alle 2, 3 Tage woanders waren. Und das war für mich dann am Ende des Tages purer Stress, weil ich neben der Arbeit, ich meine, ich habe ja natürlich dann Kunden zu betreuen, dann neues Airbnb, dann muss da das WLAN gut sein, dann hast du eine Zeitverschiebung, dann, also Zeitverschiebung in Anführungszeichen, Portugal easy, aber halt, dann hast du das, dann und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir so, fuck man, also das ist ja doch irgendwie anstrengender als gedacht. Aber daraus habe ich dann auch gesagt, für mich ist es genau das Richtige zu wissen, ey, ich könnte jetzt jederzeit überall hin, wo ich hin möchte. Das ist mir zum einen wichtig und zum anderen auch, wenn, dann wirklich von mir aus nach Portugal, aber da dann 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen bleiben, weil dann habe ich im Endeffekt auch meine Routinen und meinen Safe Space so ein bisschen halt in Portugal mit den Benefits, dass ich geileres Wetter habe, dass ich surfen gehen kann und mein Leben wie hier in München halt auch in Portugal leben könnte sozusagen. Thema Routinen, ist es bei dir dann da genauso? Also, dass das dir, ja.
Absolut wichtig. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was ist der Grund, warum du reisen willst?
Ja.
Also, mir geht es nicht darum, jetzt Sightseeing-Tours zu machen und die ganzen Top 10 Sehenswürdigkeiten in Sri Lanka zu sehen, sondern wie du schon sagst, mein Grund ist schönes Wetter und ich habe hier Connections, ich baue hier Kooperationen mit Hotels auf und irgendwo in Kopangan hatte ich dann auch die Community, also das sind die Gründe, aber auf Koh Phangan bin ich zum Beispiel so in den inneren Kreisen bekannt als total kaltherzig oder als so total wie eine Maschine, weil ich trinke keine Kokosnuss die ganzen 5 Wochen, die ich da bin. Ich sehe nicht einen einzigen Wasserfall, bin vielleicht 4-mal im Meer. Ich nehme keine Massage oder Yogastunde wahr, sondern ich bin echt einfach nur in meiner Zone und ich mache mein Ding, weil ich meine Routine habe, aber das ist auch meine Erfüllung. Also ich arbeite gerne an meinen Sachen, dann habe ich irgendwo am Strand vielleicht eine Handstand-Session mit ein paar Freunden, aber ich bin in meinem Fokus und ich lasse mich nicht davon ablenken, dass es irgendwo Versuchungen um mich herum gibt. Also Routinen sind für mich sehr, sehr wichtig und ich versuche das auch, egal wo ich bin, immer aufrechtzuerhalten. Also selbst wenn ich jetzt einen Jetlag habe, versuche ich direkt am ersten Tag, 6 Uhr stehe ich auf, ich habe mein Programm, ich mache meine Sachen, weil in dem Moment, wo du aus einer Routine raus bist, fängt alles andere an zu bröckeln. Und dieses Momentum, das du hast, wenn du weißt, das funktioniert, jeden Tag wachst du auf, wie viele Tage in Folge kann ich gut performen. Und diesen Push, den du in deinem Rücken hast, der dich nach vorne treibt, ist einfach so ein unglaubliches Gefühl. Also ich kann nur jedem empfehlen, der keine Routine hat, versuch das in kleinen Schritten einfach mal aufzubauen. Und du wirst merken, nach 1, 2 Wochen, wie viel mehr Energie du bekommst. Und einfach nur durch eine Struktur und eine Organisation wird dein ganzes Leben in sämtlichen Bereichen so viel besser. Es ist unbeschreiblich, was Routines für eine Auswirkung haben.
Absolut, das kann ich nur unterschreiben. Was ist der Motor, der dich da antreibt? Also, dass du dann aber auch so diszipliniert das Ganze durchziehst, in deiner Zone bist und dein Ding einfach durchziehst?
Hm? Ich glaube, es ist wieder Pain. Der Antrieb oder zu wissen, ich könnte besser sein, ist vielleicht auch nicht ganz gesund, sondern ist auch irgendwo so ein kleiner Knacks, den ich im Kopf habe, aber zu wissen, ich könnte eigentlich noch besser performen, ich könnte noch mehr aus meinem Leben rausholen. Ich habe dieses Geschenk Leben bekommen. Ich habe eine begrenzte Anzahl von Jahren, von Monaten, von Tagen. Und ich will dir einfach so gut leben, wie ich nur kann. Und wenn du mich jetzt einfach an den Strand schicken würdest und sagst, bräun dich für 3 Stunden, ich würde mich zu Tode langweilen und mein Brain wird den ganzen Tag irgendwie aktiv sein. Okay, ich könnte eigentlich das lernen, ich könnte das machen, ich könnte Menschen hier helfen, ich könnte die und die E-Mail schreiben. Ich habe einfach dieses Growth Mindset, ich will einfach mehr lernen. Und ein gutes Beispiel ist, ein Kumpel von mir hat mal gesagt, alles in dieser Welt wächst, also wachse. Wenn du dir eine Blume anguckst, die fängt an zu sprießen, zu gedeihen, irgendwann blüht sie und danach zerfällt sie. Also in dem Moment, wo du nicht mehr wächst und stagnierst, bist du eigentlich schon am Zerfallen. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir zu bequem werden und es uns zu angenehm machen und nicht mehr versuchen, nach vorne zu kommen, nicht mehr versuchen, uns zu optimieren, ist eigentlich der Moment, wo du anfängst, dass deine Comfort-Bubble immer kleiner wird und alles zerfällt und irgendwann sitzt du nur noch vor Netflix, schlürfst dein Latte und dein Leben ist eigentlich traurig, weil ja, nichts Großes mehr aus deiner Zeit machst. Also ich glaube, der Pain ist wieder der Ansporn, dass ich weiß, ich könnte noch cooleres Leben haben.
Okay. Das ist natürlich ein guter Motor, aber wahrscheinlich könnte ich es, also könnte auch anstrengend sein, oder?
Voll.
Also.
Ist nicht für jeder, aber wie gesagt, vielleicht habe ich doch einfach keinen Knacks. Viele Leute wollen sich auch einfach zurücklehnen und sagen, boah, Feierabend, Bier und jetzt ist mein Leben ganz nice und ich genieße den Moment. Also bin ich nicht. Es ist okay, wenn manche Menschen so leben wollen. Mein Motor ist einfach, ich kann mehr machen. Ich liebe dieses Gefühl, wenn ich den nächsten Trick lerne. Ich liebe das Lächeln auf dem Gesicht von meinem Schüler, wenn er was Neues lernt. Also ich will einfach mehr. Das ist mein Antrag und mein Leben.
Cool. Mega. Nee, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und finde es an sich mega, mega cool auch. Weil genau das ist das Thema, wenn man sich da weiterentwickelt, dann lernt man einfach immer neue, tolle Sachen kennen oder entwickelt sich generell weiter und das öffnet einem ja irgendwo auch wieder neue Türen und das macht schon auch Spaß. Also das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Geil. Was kann man abschließend den ZuhörerInnen mitgeben, Theo?
Was kann man den Zuhörern und Zuschauern mitgeben? Also ich glaube, ihr seid alle auf dem richtigen Weg, weil ihr euch mit Calisthenics auseinandersetzt. Wir haben nicht ganz so viel jetzt über Calisthenics gesprochen, aber Calisthenics Podcast, bleibt auf jeden Fall dran. Calisthenics wird euer Mindset auf jeden Fall auch nach vorne bringen, weil ihr lernt, euch zu verpflichten zu einer Sache und auch wenn ihr einen langen Weg vor euch habt, dran zu bleiben. Ich würde euch auf den Weg geben, auch ein bisschen Mobility-Exercises nebenbei zu machen und nicht nur in eine Richtung zu gehen. Falls ihr da Hilfe braucht, könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Ansonsten, bleibt freudig, bleibt hungrig, geht raus in die Welt und versucht so viel wie möglich mitzunehmen. Hört weiterhin bei Felix rein, ist auf jeden Fall eine richtige Entscheidung und bleibt stark.
Das finde ich einen guten Punkt, den du auch gerade nochmal mit angesprochen hast, und zwar, Calisthenics an sich das Mindset schon mal auf die richtige Bahn bringt, weil am Ende entscheidet man sich, ich möchte jetzt Klimmzüge, einen Handstand, irgendeinen Skill lernen, den man heutzutage nicht einfach auf Knopfdruck bekommt, so von heute auf morgen, sondern man muss wirklich Commitment mitbringen, man muss Disziplin an den Tag legen und es wird auch scheiß Einheiten geben, aber am Ende des Tages, wenn du durchziehst, wirst du es auch erreichen und das ist etwas, was wir bei unseren Kunden auch oder bei mir selber einfach super viel auch gelernt haben, das transferiert sich sehr schnell in andere Lebensbereiche.
Ganz
und
Leben, ja.
Deswegen ist das, habe ich auch selber erst später gecheckt, so in der Zusammenarbeit mit den Leuten. Aber das ist ein richtiger Gamechanger und deswegen finde ich es auch gut, dass wir jetzt über andere Sachen gesprochen haben, nicht nur über Calisthenics, weil am Ende des Tages geht es den ganzen Tag hier drum. Aber das wollen wir wollen ja neuen Input bekommen. Also von dem her war das super, super spannend, Theo. Bei uns ist so, jeder Gast kann am Schluss immer zwei Trainingssongs oder Songs, die einen inspirieren, für unsere Playlist droppen. Das heißt, wir haben auf Spotify den Soundtrack zum Calisthenics Podcast, so heißt das Ganze. Und jeder einzelne Gast oder Gästin darf zwei Trainingssongs reinhauen. Und das ist am Schluss einfach nochmal eine coole Sache, wenn man selber trainiert, die Playlist sich reinzieht. Die ist mittlerweile wirklich vogelwild, also da ist alles Mögliche drin, was richtig geil ist, aber dann hat man immer wieder den Gedanken an den Podcast, an den Gast und das ist eine mega nice Sache. Deswegen ist jetzt die Frage, hast du im Kopf
Ich kann mir aber vorstellen, dass die Songs auf jeden Fall schon irgendwo in der Playlist drin sind. Rob Daly, Hungry?
Nein, tatsächlich nicht.
Nein? Okay, das ist ein klassisches Frank Medano Video.
Voll.
Nee, ja, das ist also noch nicht Daily drin. Hungry auf jeden Fall.
Geil. Richtig geiles Trainingslied.
Ja. Und was würde ich dir noch droppen? Also Eminem muss ja, denke ich mal, irgendwo bei euch drin sein. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Forever noch nicht drin ist von Eminem. Mit Drake.
Nee, das ist noch nicht drin.
Also sowas wie Till I Collapse oder so wird ja sicherlich schon irgendwo den Platz haben. Deswegen vielleicht Forever, könnte ich mir vorstellen, dass das noch ganz gut einen Platz bekommen könnte.
Von Eminem, genau. Drake, Kanye West, Lil Wayne, Eminem. Nice.
Alle dabei.
Alle dabei, haben wir sie alle abgeholt. Ja, geil. Ja, die ist jetzt, wir haben jetzt über 30 Songs, also ist jetzt 2,5 Stunden lang. Das bedeutet, wir haben jetzt ein gutes Training auf jeden Fall, die Playlist, weil wir haben es noch nicht beim ersten Gast schon angefangen, sondern erst in der neuen Season sozusagen. Und geil, habe ich direkt hinzugefügt.
Coole Sache, ey. Gut, ja, ist ein cooler Move, eine Playlist aufzubauen und dann die Gäste zu fragen, mega nice. Vielleicht anstatt, oder für die Zuschauer, wenn ihr Hungry mögt, hört auf jeden Fall auch Hold Strong von Rob Bailey. Ja. Super starker.
Absolut, also fürs Training ultra geil. Und genau, also das ist echt cool, weil wir halt auch super unterschiedliche Gäste auch haben. Das heißt, super für viele verschiedene Geschmäcker. Also das ist wirklich ein Highlight. Also das ist echt eine coole Sache. Cool, sau geil, Theo. Wir machen es bei uns auch immer so, dass der Gast quasi die Episode beenden darf. Das heißt, vorab möchte ich dich aber erst noch fragen, wo man dich erreichen kann am besten, sehr offensichtlich, aber dass wir das natürlich dann nochmal erwähnt haben oder nicht nur Instagram oder vielleicht gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, ey, da sollen die Leute vorbeischauen, das müssen die unbedingt sehen oder wenn sie mit dir auch arbeiten wollen oder je nachdem, wo erreichen sie dich am besten?
Also klar, Instagram, Mindset of Theo. Überall heiße ich Mindset of Theo. Website ist www.mindsetoftheo.com. Da findet ihr dann auch die Links zu meinen Workshops, zu meiner App, verschiedene Ressourcen, wo ihr praktisch mit mir üben könnt. Ansonsten schreibt mir einfach eine E-Mail, hello@mindsetoftheo.de. Ich prüfe meine E-Mails jeden Tag und ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Könnt dann auch über ein Freebie, wie man Handstand lernt, mit dem Split an der Wand, könnt ihr dann auch in mein Newsletter reinkommen, wo ich euch dann täglich Mehrwert biete, vor allen Dingen auch über Mindset. Schreibt mir einfach kurz dazu an oder drop mir eine Message bei Instagram und ich versuche möglichst schnell auf euer Anliegen zurückzukommen und euch irgendwo daran zu helfen. Also www.mindsetoftheo.com, mindsetoftheo.de und Instagram mindsetoftheo.
Perfekt. Hauen wir natürlich alles in die Shownotes dann nochmal rein, damit die Leute sich es nicht merken müssen. dann ist es am aller einfachsten. Dann wisst ihr da auf jeden Fall, wo ihr den Theo erreichen könnt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir richtig Spaß gemacht. War eine coole Sache. Wie gesagt, du darfst jetzt den Podcast beenden, deswegen verabschiede ich mich jetzt gleich mal daraus. Ja, wir hören uns sowieso wieder, liebe Freunde. Und die letzten Worte gehören wie immer unserem Gast. Ciao.
Ja, vielen Dank, Felix. War super cool, mit dir das Gespräch zu haben. Und ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn wir in Zukunft das Ganze wiederholen würden oder einfach auch untereinander in Kontakt bleiben. Super coole Sache. Und ja, für die Zuhörer, wie gesagt, bleibt stark. Seht das Training als Training fürs Leben und nicht nur für euren Körper. Und ja, hört weiter rein, gebt euer Bestes, bleibt fleißig und wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
Na, was sagt ihr? Wie hat's euch gefallen? Würde mich mal sehr interessieren. Haut's gerne mal unten in die Kommentare. Wäre das was für euch, der Lifestyle, oder eben nicht? Wie seht ihr das Ganze? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Dann vergesst auf gar keinen Fall, unsere Playlist zu abonnieren, weil da sind mittlerweile echt richtig geile Lieder drin, die man zum Training hören kann. Das ist mittlerweile meine Lieblingsplaylist geworden und mit jedem Gast, der dazukommt, wächst das Ganze. Das heißt, es ist permanent, kommt neuer Stuff mit dazu, weil wir natürlich fleißig daran sind, weitere Interviews mit aufzunehmen. Deswegen hört es gerne an auf Spotify, einfach hier unter der Episode ist das Ganze auch alles nochmal verlinkt. Checkt es gerne aus. Ansonsten, wenn ihr Calisthenics anfangen wollt, ihr sagt, ey, das alles ist so geil, ja, auch das, was der Theo macht, aber ich weiß nicht, wo soll ich da eigentlich anfangen, ja, das ist so viel Information, das ist einfach so eine riesengroße Informationsflut, ich habe keine Ahnung, wie fange ich an, was sind die richtigen Übungen, wie gehe ich richtig das Ganze an, damit ich es von Anfang an sinnvoll erlerne, ohne was falsch zu machen, mich zu verletzen oder halt einfach meine Zeit zu verschwenden. Wenn ihr dann noch einen, sagen wir mal, recht vollen Alltag habt, dann kann ich es euch nur empfehlen, euch mal bei uns zu melden, damit wir das wirklich so effizient und gut, nachhaltig auf euren Alltag abstimmen könnt, damit ihr auch trotz viel Beschäftigung richtig geilen Progress machen könnt. Tragt euch jetzt mal einen Termin ein unter www.flex-calisthenics.com, dann schauen wir uns mal an, wo ihr da aktuell euch befindet, was notwendig ist, um richtig mit dem Calisthenics-Sport anzufangen und dann natürlich auch die ersten Ziele zu erreichen, egal ob das der erste Klimmzug, 10 Klimmzüge, ein Handstand, Muscle-Up etc. ist. Deswegen gerne Termin eintragen und vielen, vielen Dank wieder für die Aufmerksamkeit. Wir hören oder sehen uns im nächsten Podcast. Mach's gut, dein Coach Flex. PS, für alle, die jetzt bis jetzt dran geblieben sind, ja, am Freitag in der Folge gibt es ein geisteskrankes Gewinnspiel zur FIBO. Deswegen unbedingt am Freitag sofort den Podcast abonnieren. Es wird gestört. Ja, mehr verrate ich nicht. Und deswegen jetzt Podcast abonnieren, 5-Sterne-Bewertung dalassen und wir hören uns am Freitag. Mach's gut, dein Coach Flex. Ciao.